Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
zusammen gegen Einsamkeit. Wir widmen uns erneut diesem wichtigen Thema. Denn einsam sind weit mehr Menschen, als man denkt. Woran liegt das? Und was kann man dagegen tun? Also, wir wollen bei Sprechende Medizin heute über Einsamkeit sprechen. Und das Verrückte ist, ich glaube, viele, wenn sie an einsame Menschen denken, dann denken sie an Senioren, die irgendwo alleine mit vielleicht der Partner, der verstorben ist, in ihrer dunklen Wohnung sitzen und einsam sind. Aber es sind beileibe nicht nur die alten Menschen, die Einsamkeit empfinden.
Nein, es gibt Einsamkeit zu allen Phasen des Lebens. Es gibt Einsamkeit bei alten Menschen, selbstverständlich. Aber es gibt auch Einsamkeit bei Studierenden oder auch bei jungen Menschen, die alleine leben. Und es ist also eben nicht ein Phänomen, was sich nur festmachen lässt in höherem Lebensalter.
Ich habe gelesen, jeder 10. Mensch fühlt sich einsam in Deutschland. Das sind ja wahnsinnig viel.
Es gibt so Erhebungen dazu. Es gibt ja Menschen, die sich auch wissenschaftlich mit Einsamkeit befassen. Und das sind dann doch relativ viel, ja. Übrigens auch schon länger. Also man hat so das subjektive Gefühl, es nimmt vielleicht zu. Ich glaube, was zunimmt, ist unsere Aufmerksamkeit zu dem Thema, richtigerweise. Wir wollen ja auch als Bundesärztekammer das Thema im Hinblick auf Aufmerksamkeit nochmal befördern. Aber es ist schon ein länger existierendes Phänomen.
Und ich glaube, das Problem hat sich in Zeiten der Pandemie nochmal deutlich verstärkt.
Es hat sich in Zeiten der Pandemie verstärkt, logisch. Wenn wir als Maßnahmen notwendigerweise so etwas wie Social Distancing betrieben haben und ausgerufen haben, also Kontaktreduktion auf Deutsch deutlich im Vordergrund stand und jetzt eine stark geforderte und notwendige Maßnahme angesehen wurde, dann muss das nicht überraschen.
Also wir wissen einiges über Einsamkeit, aber vieles auch nicht. Darum gibt es jetzt zum Beispiel ein Kompetenznetz Einsamkeit vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und dem Familienministerium, die noch vieles erforschen wollen. Was wir unter anderem wissen, aber nicht ganz genau wissen, ist, was Einsamkeit genau jetzt mit der Gesundheit der Menschen macht. Aber ein bisschen was dazu können Sie sagen, ne?
Also Einsamkeit ist sicherlich für alle Erkrankungen, die aus dem depressiven Formenkreis stammen, ein Risiko. Das steht sicher fest. Und wir wissen auch aus wissenschaftlichen Studien, dass depressive Grundhaltung, sich schlecht fühlen, auch immunologische Prozesse im Körper beeinflusst. Bis hin zur Bildung auch von Tumoren und anderen Dingen. Da gibt es Zusammenhänge, die man zumindest in der Grundlagenforschung, es gibt jetzt keine klare klinischen Zusammenhänge nach dem Motto, wer alleine lebt, hat häufiger diese oder jene Erkrankung. Aber wir wissen, dass aus der Grundlagenforschung, dass eben das Immunsystem einen klaren Bezug hat zum sich wohlfühlen oder nicht. Und insofern, glaube ich, hängen die Dinge schon zusammen und schon deshalb ist das Thema Einsamkeit auch unter ärztlichen Gesichtspunkten von Bedeutung.
Jetzt ist natürlich das besonders Interessante, was können denn Medizinerinnen und Mediziner gegen Einsamkeit tun? Aber um mal so ein landläufiges Vorurteil zu zitieren, eins tun sie ja schon. Sie haben Wartezimmer und auch das scheint ein Phänomen zu sein, dass viele ältere Leute vor allem deshalb zum Arzt gehen, weil sie entweder im Wartezimmer oder dann spätestens mit dem Arzt oder der Schwester auch mal sprechen können.
Das finde ich völlig legitim. Ich bin ja Hausarzt und in einer Hausarztpraxis passiert so etwas. Und ich erinnere mich gut daran, dass ich irgendwann, das ist schon eine ganze Weile her, als mein Partner mit in die Praxis einstieg, umgestellt hatte von der Tatsache, dass ich ursprünglich keine Bestellsprechstunde hatte, sondern die Patienten kamen, wie sie kamen, auf eine Bestellsprechstunde, wo wir alle 15 Minuten jemanden einbestellen, so dass wir möglichst keine oder so kurze Wartezeiten wie möglich den Menschen nur zumuten müssen. Das klappt ganz passabel. Das hat aber bei der Umstellung nicht bei allen Freude bereitet. Weil es gab Menschen, denen fehlte jetzt die Zeit im Wartezimmer, in der sie mit dem Nachbarn oder wem auch immer aus dem Ort ein bisschen erzählen konnten und sich austauschen konnten. Und die waren eigentlich enttäuscht darüber, dass das noch nicht mehr stattfand. Und das fand ich eine ganz bemerkenswerte Feststellung. Und insofern, glaube ich, findet das tatsächlich statt. Aber ich finde das eben auch einen positiven Aspekt an solcher Form von Medizin.
Aber ich meine, wie würde man das jetzt machen, wenn man sich anmeldet bei der Sprechstundenhilfe oder im Internet? Würde man dann vielleicht ankreuzen können, ich möchte schnell drankommen oder ich bin wegen der Party hier? Oder
man kommt einfach zu früh.
Achso, okay, ich verstehe. Ja, das geht auch.
Man kommt einfach,
ich bin aber 13 Uhr
man
aufgeschrieben.
Man kommt einfach viel zu früh. Ja. Aber ich sollte es vielleicht nicht so laut bekannt geben, denn es ist eigentlich, zu Zeiten der Pandemie haben wir ja versucht, möglichst nicht mit so vielen Menschen in der Praxis gleichzeitig zu sein. Und auch überhaupt in Infektzeiten ist das sicherlich, hat das auch so seine Tücken, weil man natürlich in so Wartezimmer, also was voll mit Erkälteten, dann sich auch schon mal selber leicht anstecken kann. Das ist sicher der Fall. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das, darf das auch nicht alles, das ganze Leben bestimmen, solange es sich um harmlose Infekte handelt. Gar keine Frage, muss ja jeder für sich auch entscheiden. Aber wir wollen natürlich nicht, dass es so voll ist, dass die Leute dann da sich wirklich auf dem Schoße sitzen. Aber wenn das mal ein bisschen voller ist und wenn dann da auch Gespräche kommen und ich sehe, dass Menschen sich zufällig da auch wieder treffen und sich begrüßen, ach Mensch, dich habe ich lange nicht gesehen, dann finde ich das eigentlich schön und genieße das.
Was kann man überhaupt als Ärztin, was kann man als Arzt machen gegen Einsamkeit? Was verschreiben ja wahrscheinlich eher nicht.
Nein, verschreiben glaube ich eher nicht, es sei denn, es gäbe so etwas als verschreibungsfähige Einrichtung wie ein soziales Zusammenkommen. Und darüber kann man dann auch nachdenken, ob er stadtteilbezogen Räume schafft, in denen Sozialkontakte ein bisschen befördert werden und stattfinden. Und wenn man das dann sozusagen auch noch darüber hinaus verschreiben könnte, verschreiben in diesem Fall in Anführungszeichen, dann glaube ich, wäre das hilfreich. Ich glaube, es gibt so alle möglichen Initiativen. Mir fällt jetzt gerade eine ein, das ist irgendwie beim Supermarkt so, ich glaube, Quatschkassen in Anführungszeichen oder Rede, Kassen, also Kassen, an denen man bewusst langsam bedient wird und wo bewusst zwischen dem, der an der Kasse sitzt und dem, der zahlt, eine kleine Speech stattfindet.
Also eigentlich so ein Crossover aus Friseur und Kassierer.
So ein bisschen, genau. Wo das einfach dieses Setting genutzt wird, dass man sich in einem Moment da aufhält. Und alle, die sich da anstellen, wollen das und wissen das und reden da mit dem vor ihnen oder hinter ihnen ein bisschen und genießen das und sind jetzt nicht sozusagen drängelig, weil sie es eilig haben. Die Eiligen gehen an die andere Kasse, die müssen nicht sprechen und brauchen es vielleicht auch nicht. Die marschieren schnell durch. Das sind so ganz kleine Elemente des Alltags, mit denen man aber, glaube ich, durchaus etwas bewirken kann.
Ja, und es gibt ja auch ein ganzes Bundesland, wo solche Kassen jetzt flächendeckend eingeführt wurden, das heißt Rheinland. Zumindest quatscht man da immer schön mit mir, wenn ich an der Kasse stehe.
Das wäre jetzt noch eine interessante Studie, ob die Menschen im Rheinland sich weniger einsam fühlen als in Brandenburg oder in Thüringen oder wo auch immer. Das wäre noch spannend, wirklich. Denn ich glaube, da gebe ich Ihnen recht, ich lebe ja in der Woche hier weitestgehend in Berlin. Gebürtig komme ich aus Bonn. Und von den Vorfahren her bin ich halber Rheinländer und halber Westfale. Und wenn man dann mal, wie ich vor einigen Monaten mal, musste ich zum WDR nach Köln und musste dort vor der Sendung ein bisschen warten und nach der Sendung auf den Zug irgendwie. Jedenfalls war ich im WDR-Rundfunkhaus, gibt's ein Café unten drin, wo ich dann mit meiner Frau zusammen, die mich begleitete, einen Tee oder Cappuccino getrunken habe. Und es war interessant zu bemerken, mit welchem Maß an Freundlichkeit und auch ja Witz und auch Entgegenkommen irgendwie dieses Gespräch suchend der Kölner Barkeeper oder Kellner unterwegs war im Verhältnis zu dem, was man hier in Berlin eigentlich gewohnt ist. Ich möchte jetzt keine Berlin-Schelte an dieser Stelle betreiben, nicht, dass ich nachher durch die Stadt gehe.
Ach, ich stimme Ihnen zu, ich bin Berliner.
Aber sind also Berliner, okay. Und so, insofern, das geht hier schnoddriger und ein bisschen ruppiger zu, das muss man einfach ganz klar sagen. Und ob das dann tatsächlich messbar sich in irgendeiner Form auswirkt, wäre mal eine spannende Fragestellung.
Also was wissen wir denn überhaupt über die Ursachen von Einsamkeit? Was ich zum Beispiel gelesen habe in Vorbereitung jetzt auf unseren Podcast, Armut macht einsam, Einsamkeit macht also auch wiederum arm. Das ist doch ein elender Teufelskreis.
Ja, also Armut macht einsam, weil sie einen unter Umständen daran hindert, teilzuhaben an sozialen Ereignissen, am Ausgehen, ins Kino gehen, essen gehen, andere Dinge, die man vielleicht tut und wo man sich dann nicht mehr einsam fühlt, selbst wenn man das mal allein täte. Glaube ich, macht das schon was aus. Ich erinnere mich daran an meine Zeit im Studium, in der ich ja in Italien lebte und wo ich dann auch schon mal Phasen hatte, in denen im Sommer, muss man sagen, war das so, dass die Italiener in den Zeiten zumindest die Städte verließen während des Juli, August. So für 3-4 Wochen waren die Städte ziemlich leer gefegt, weil es einfach zu heiß war. Die Menschen fuhren in die Berge oder ans Meer. Und es war ein Ritual in dem Land. Und ich bin mal einmal einen Sommer lang dann da in Padua dort geblieben. Und dann war das sogar so, dass viele Bäckereien oder Lebensmittelgeschäfte zumachten, weil sie das nicht lohnte, für die paar Männchen, die in Padua geblieben waren, aufzubleiben. Und die jeweils offenen Geschäfte wurden angekündigt in der lokalen Zeitung. Da wusste man, zu welchem Bäcker noch gehen konnte, welcher noch auf war und so. Wie so eine Art Notdienst in Anführungszeichen. Und das war wirklich einsam. Und da ich sonst nicht unter Einsamkeit leide, habe ich das sogar mal genossen, diese Wochen, und habe da ganz viel gelesen in der Zeit. Ganze Abende lang alle möglichen Dinge gelesen, die ich immer schon mal lesen wollte. Das hat irgendwie auch Spaß gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann für Menschen, die, oder ich weiß daher noch, dass man auch, wenn man alleine irgendwo hingeht und wenn man sich auf den Platz setzt und ein Cappuccino trinkt und guckt ein bisschen zu, weniger Gefühl von Einsamkeit hat, als wenn man sozusagen das Haus nicht verlassen kann. Aber auch dafür braucht man das nötige Kleingeld. Und insofern ist, glaube ich, Armut tatsächlich ein Einsamkeitsrisiko.
Und trotzdem haben Sie ja was sehr Wahres beschrieben, sozusagen, für jemanden, der sehr viel Sozialkontakte hat, Familie hat, gut eingebunden ist, vielleicht einen anstrengenden Job hat, wenn der mal 2 Wochen nur für sich ist, dann denkt er, Mensch, endlich habe ich mal Zeit für mich. Das ist das, was man modern so ein Me-Time nennt.
Ja.
Aber man kann noch so viele Leute um sich rum haben, wenn man das Gefühl hat, man ist da nicht angebunden oder man hat keinen Bezug oder ist denen nicht wichtig, dann ist man eben einsam. Und das heißt, es ist gar nicht so sehr die Situation, die man sieht, sondern man muss gucken, wie fühlen sich die Leute damit, ne?
Genau, und es hat auch manchmal was zu tun mit Erwartungshaltung. Ja, was man sozusagen meint, was passieren müsste. Also es gibt Menschen, die haben eine sehr hohe Erwartungshaltung. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann bewegen sie sich nicht aus ihrem Schneckenhäuschen. Das ist auch ein bisschen sozusagen eine Veranlagungsfrage. Es gibt ja extrovertierte Menschen, die fühlen sich eigentlich nie einsam oder selten zumindest. Selbst wenn sie eben nicht ständig unter Menschen sind. Und dann gibt's hochintrovertierte, die unter Umständen auch nicht unbedingt einsam sein müssen, weil sie mit sich selbst zurechtkommen. Also das ist eine sehr individuelle Empfindung.
Jetzt gibt es zahlreiche Forschungs- und Modellprojekte, aber anscheinend haben wir den Stein der Weisen immer noch nicht gefunden. Haben Sie, sagen wir mal, oder sind Sie optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen mehr darüber wissen, wie Einsamkeit in unserer Gesellschaft entsteht und vor allem dann auch was dagegen tun können?
Also ich glaube, das Zweite auf jeden Fall. Das Erste ist, weil es so heterogen ist und nicht irgendwie eine typische Konstellation gibt, schwierig. Und natürlich wird da geforscht und es werden Erhebungen gemacht. Da wird man auch an Erkenntnisgewinn noch dazugewinnen, da bin ich ganz gewiss. Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir jetzt so ein Kompetenznetz haben, dass wir uns dem Thema politisch überhaupt widmen, vielleicht auch angeregt so ein bisschen durch das Ausland. England hat ein extra Ministerium für Einsamkeit, haben also schon länger erkannt, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, was von Bedeutung ist unter verschiedensten Gesichtspunkten, von Bedeutung fürs Gesundheitswesen, von Bedeutung für soziale Sicherungssysteme im weitesten Sinne, von Bedeutung für die Betroffenen, natürlich aus Gespräch, selbstverständlich. Und eben auch für viele. Und insofern glaube ich, werden wir sicher erleben, dass es wachsende und zunehmende Angebote auch geben wird, dem Thema zu begegnen und den Menschen, die unter Einsamkeit leiden, etwas zur Verfügung zu stellen, daran etwas zu ändern. Das fängt an. Wir haben eben von Armut gesprochen. Ich glaube, niedrigschwellige, leicht zugänglich, ohne wirtschaftliche Mitbeteiligung existierende soziale Treffpunkte von Sport bis anderen Dingen spielen eine Rolle. Vielleicht eins noch, was mir in dem Zusammenhang einfällt, wir haben natürlich eine Situation, dass wir ja auch eine deutlich stärkere Vereinzelung haben in dem, was wir tun. Also ich sag mal, vor 30, 40, 50 Jahren gab es als Vereinssport Fußball, Handball, vielleicht auch damals schon Schach, Leichtathletik, also Turnen, so bestimmte Dinge, aber das war ein relativ endliches Spektrum. Und wir erleben doch im Sinne von der Konsum- und Freizeitgesellschaft eine enorme Diversifizierung von Betätigungsmöglichkeiten, auch mit Einzelsportarten. Ja, und das muss jetzt nicht zur Vereinsamung führen, das natürlich nicht, dass das missverstanden wird. Aber ich glaube schon, dass wir einen zunehmenden Grad an Individualisierungsbedürfnis des Einzelnen haben, eher im Sinne von, ich grenze mich ein bisschen ab, ich bin was Besonderes, ich stelle mich und präsentiere mich. Wir haben ja ohnehin eine Kultur in den sozialen Medien, die sehr stark auf Selbstoptimierung und Selbstpräsentation ausgerichtet ist. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gehen uns ein bisschen existierende Settings des Zusammenkommens verloren. Das ist so eine Entwicklung. Die hat niemand angestoßen, die hat auch niemand zu verantworten, die ist auch nicht für alle schädlich und schlimm. Aber die hat eben für diejenigen, die die Tendenz zur Vereinsamung in sich tragen oder auch besondere Bedingungen haben, in denen das zustande kommen kann, für die ist das ein Verlust.
Ich möchte gern jetzt dann doch nochmal, ich habe am Anfang gesagt, nicht nur Senioren sind einsam. Jetzt möchte ich aber dann doch nochmal über die Senioren sprechen, weil wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird. Ich kann mich ganz langsam auch schon mal mit dem Seniorenstatus irgendwann beschäftigen. Wie wird es denn dann sein? Und ich glaube, dann müssen wir an vielen Stellen einfach doch lernen, beisammen zu sein. Wie zum Beispiel die älteren Menschen auf dem Dorf in Griechenland. Die sitzen den ganzen Tag im Café, die reden miteinander. Die sitzen nicht jeder bei sich in der Butze.
Sitzen unter Platanen vor dem Kaffenion und trinken den Kaffee und erzählen sich was und spielen im Kumboloi oder in Südfrankreich spielen sie Boule mit der Baskenmütze auf dem Kopf. So, das sind so die Klischees, die wir so im Kopf haben.
Aber die sind nicht falsch.
Die sind nicht falsch. Die sind nicht falsch. Weil ich war zum Beispiel letzten Sommer in Südfrankreich im Sommer und habe dann abends auch mich auf den Dorfplatz gegeben mit Boulekugeln und der Boule gespielt, weil ich das als Junge schon mal irgendwann in den 70er Jahren mit meinen Eltern getan hatte. Und da war ich sehr lange nicht dort und jetzt mal wieder. Und da hat sich wenig dran verändert. Die spielten da also auf höchstem Niveau, war großartig anzuschauen. Und ich stellte erstmal fest, wie schlecht ich es nur kann. Und das war ja auch eine interessante Erfahrung. Und insofern ist es gar nicht nur so ein Klischee, es ist tatsächlich so.
Es muss ein Ruck durch die Geselligkeit Deutschlands gehen an der Stelle. Und dann ist es aber auch so, wir müssen aber dann auch gerade für viele Ältere, die nicht mehr mobil sind, dann Angebote schaffen, wo die nicht hingehen können, weil das können sie nicht.
Oder es muss dezentral existieren. An vielen Stellen. Ich meine, früher gab es ja, also es hört sich immer so ein bisschen an früher, das ist jetzt so ein bisschen romantisierende Verklärung der Vergangenheit, zu der man dann, wenn man dann langsam ins Seniorenalter kommt, neigt. Aber dennoch, glaube ich, ist es ein Faktum und auch Tatsache, dass man früher sowas wie Kneipen in so einem Viertel, jedenfalls in Westfalen hatte man die, auch im Rheinland, da wo ich mich ein bisschen besser auskenne. Es gibt so ein paar Städte, in denen das so ein bisschen existiert. Mhm. In Bielefeld, da wo ich zu Hause bin, eigentlich nicht mehr so richtig. In Münster habe ich den Eindruck noch ein bisschen mehr. Das waren aber dann auch nicht, um sich zu betrinken, Städten, sondern es waren Städten, um gemeinsam etwas zu trinken und vielleicht einen Feierabendpilz oder Bier oder Kölsch oder Alt oder was auch immer zu genießen und dann den Tag ein bisschen miteinander sozusagen sich zu erzählen und Revue passieren zu lassen und sich zu überlegen, wie in der Bar im Viertel in Padua, wo ich wohnte, dann eben die Fußballspiele vorher und hinterher noch kommentiert werden mussten. Und man sich dazu eben in der Bar del Quartiere, im Viertel, in der Bar des Viertels traf. Das sind schon so Rituale, die sind an der einen Stelle mehr, an der anderen weniger ausgeprägt, aber in der Summe ein wenig verloren gegangen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum und weshalb, muss ich ehrlich gestehen. Finde es eigentlich komisch, weil ich finde, wenn ich da hinkomme und das da, wo es existiert, mal frequentiere, dann genieße ich das außerordentlich.
Könnte sein, dass wir das ein bisschen verlernen, aber weil wir eben so eine hohe Schlagzahl haben, sage ich mal, für alle Berufstätigen hier, die eben auch gerade zur Corona-Zeit, da wurden ja die Pausen dann weggespart und man hat ein Meeting nach dem anderen gehabt, online und so weiter. Das ist vielleicht die eine Sache. Und das andere ist eben tatsächlich die starke Individualisierung. Man kann sich alles nach Hause liefern lassen. Man muss ja nicht mal mehr in den Supermarkt gehen. Ja. Und vielleicht muss man sich da um seiner selbst willen ein bisschen Mühe geben, sozusagen.
Vielleicht diese soziale Praxis aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist da was dran, aber ich finde es auch erstaunlich, wenn Sie durch England gehen und fahren in London und selbst in der Peripherie oder im Land, gibt es noch eine echte Pubkultur. Ja, das Public House, da geht man hin. Da wird ein Pint getrunken oder was erzählt und da wird auch relativ unter Absehung sozialer Stände noch irgendwie miteinander Quiz gemacht oder sonst was. Also das ist da lebendiger als bei uns. Das empfinde ich jedenfalls so. Und ich glaube, das ist keine Fehlvorstellung oder irgendeine Verklärung von andernorts existierenden Strukturen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Das kann man natürlich nicht staatlich organisieren, natürlich nicht. Klar. Aber man sollte sich die Frage stellen, gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, die es erschweren, dass das existiert und könnte man die dann wieder anders einstellen?
Jetzt könnte man sagen, Mensch, die Regierung kümmert sich schon, ansonsten Depressionen sind Thema der Psychologen, aber sie haben sich trotzdem zur Aufgabe gemacht, bei der Bundesärztekammer an dem Thema zu arbeiten und was zu verbessern.
Ich darf Sie einmal verbessern, die Depression ist nicht Thema der Psychologen auch, aber im Wesentlichen der Psychotherapeuten, auch der ärztlichen Psychotherapeuten.
Okay.
Auch der psychologische, also beide, nur so sozusagen mit der hier die Komplettheit haben. So. Und das, die eigentliche Frage ist ja die, was ist die Rolle für Ärztinnen und Ärzte in dem Zusammenhang? Also wir haben eine kleine Arbeitsgruppe hier bei der Bundesärztekammer eingerichtet, die sich ganz informell mit dem Thema befasst und Menschen einlädt, die mehr zu dem Thema wissen und uns sagen können, Expertinnen aus unterschiedlichen Bezügen. Und wir versuchen zu eruieren, welchen Beitrag Ärzteschaft unter Umständen in der Bewältigung oder Überwindung und Verbesserung von Einsamkeitssituationen leisten könnte, eben auch weil wir, wie schon festgestellt, wissen, dass Einsamkeit eben bestimmte Erkrankungen befördert, letztendlich sogar, das ist glaube ich statistisch nachweisbar, lebensverkürzend ist. Also es gibt aus dem ganz rein ärztlichen Fokus heraus betrachtet ausreichend Motivation und Legitimation für uns, uns damit auch zu befassen. Und dann kommen wir natürlich schnell auch an gesamtgesellschaftliche Lebensbedingungen, von denen wir jetzt viel gesprochen haben, aber vielleicht gelingt es uns auch, ein bisschen einen Maßnahmenkatalog oder auch ein paar Initiativen zu entwickeln und zu erarbeiten, die ganz genuin ärztlicherseits beigesteuert werden könnten in diesem Kontext. Das haben wir uns jedenfalls mal zur Aufgabe gemacht und damit sind wir noch nicht fertig, aber ich hoffe, dass wir das in einigermaßen überschaubarem zeitlichen Rahmen dann auch mal präsentieren können und dann wollen wir uns auch weiter einmischen in diese Debatte um die Einsamkeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.